Was ist der Unterschied zwischen CDU und allen anderen Parteien?
Wir glauben an die Menschen. Wir denken vom einzelnen Menschen her. Und das unterscheidet uns fundamental. Zuversichtlich, zukunftsgewandt und vor allem, liebe Freundinnen und Freunde, selbstbewusst.
Ja, das ein paar Eindrücke vom Parteitag der CDU in Berlin, der heute gestartet ist und bis Mittwoch gehen wird. Gesprochen haben da Generalsekretär Carsten Linnemann und ein entschlossener Friedrich Merz, der eben mit 90% Zustimmung als Vorstandsvorsitzender bestätigt wurde. Ja, und der sagt, die CDU, die sei zurück und sofort regierungsfähig. Ob das wirklich so ist und was neu ist an dem vierten Grundsatzprogramm der Partei, das morgen auf der Tagesordnung steht, darüber wollen wir heute reden. Mit Sedat Güler, Bundestagsabgeordnete der CDU und unserem Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 6. Mai. Mitgearbeitet haben David Brucklacher und Anne Hartmann und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ein härterer Kurs in der Migrationspolitik, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr und der Mut zur Leitkultur, um mal ein paar Punkte zu nennen, die im neuen Grundsatzprogramm der CDU stehen. Das wurde nach 215 Sitzungen und auf 70 Seiten festgehalten. Den Entwurf dazu, den hat die Partei schon im Dezember vorgestellt und morgen soll das Programm verabschiedet werden. Unter anderem darüber, aber jetzt erstmal über den Parteitag der CDU, spreche ich mit Sedat Güler, Bundestagsabgeordnete der CDU, die mir direkt aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Frau Güler.
Grüße Sie, hallo.
Frau Güler, der erste von drei Tagen neigt sich jetzt dem Ende zu. Ihr Vorsitzender Merz und der Generalsekretär Linnemann haben heute unter anderem gesprochen. Wie nehmen Sie denn die Stimmung bisher wahr?
Die Stimmung ist sehr, sehr gut im Saal. Es ist eine große Geschlossenheit da. Es ist viel Motivation im Raum und tatsächlich Zuversicht mit Blick nach vorn. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Ja. Heute geht es ja unter anderem darum, Friedrich Merz als Vorstandsvorsitzenden zu bestätigen. Sie hatten mit ihm ja schon die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Wie schätzen Sie denn seine Fähigkeit ein, verschiedene Meinungen innerhalb der Partei zu vereinen?
Wir haben in den letzten zwei Jahren eng zusammengearbeitet in der Grundsatzprogrammkommission, die ich ja zusammen mit Carsten Linnemann und Mario Vogt auch leiten durfte. Und das waren viele gute, konstruktive Gespräche, in der Tat, wo man sich nicht immer einig war. Also nicht nur der Parteivorsitzende und ich, auch untereinander. Das macht ja auch das Wesen einer Volkspartei am Ende aus. Aber wirklich um die beste Position gerungen hat und wo man auch lange miteinander diskutiert hat und am Ende auch Kompromisse eingegangen ist. Also insofern, ich habe da überhaupt nicht irgendetwas Negatives zu berichten, dass Meinungen, die vielleicht die er jetzt nicht direkt unterstützt, aber keinen Platz, keinen Raum in der Partei haben, das ist definitiv nicht der Fall, sondern das Gegenteil.
Glauben Sie denn, dass sein Führungsstil der Partei hilft, sich den gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen?
Er hat heute in seiner Rede sehr, sehr deutlich gemacht, dass er nicht nur den Finger in die Wunde legen kann, dass er Dinge, die nicht gut laufen, sehr, sehr deutlich und klar ansprechen kann, sondern was die Position der Christdemokratinnen und Demokraten in diesem Land zu vielen, vielen Fragen der Zeit ist und gleichzeitig auch deutlich gemacht, dass er Brücken schlagen kann, dass er verbinden kann. Also insofern, ja, ich bin der Überzeugung, dass er der richtige Vorsitzende ist und er wird sicherlich auch nach dieser Rede ein sehr, sehr gutes Ergebnis heute einfahren oder bekommen.
Sie haben es eben schon angesprochen, Sie haben das Grundsatzprogramm Ihrer Partei, das neue, mitgeleitet und da maßgeblich an der Erarbeitung mitgewirkt. Das wird ja morgen diskutiert und soll verabschiedet werden. Welche Punkte lagen Ihnen denn besonders am Herzen?
Mir lagen die Punkte besonders am Herzen, die das Thema Außen- und Sicherheitspolitik betreffen. Sie wissen, wir haben in unserem Grundsatzprogramm vor allem den Begriff und den Gedanken der Freiheit in das Zentrum gerückt. Und das hat Friedrich Merz heute in seiner Rede ja auch mehrmals betont. Natürlich ist Frieden wichtig, aber ohne Freiheit funktioniert eben vieles andere nicht, eben auch Frieden nicht. Und das, was gerade auf unserem Kontinent passiert oder das auch, was im Nahen Osten passiert oder auch in restlichen Teilen der Welt, zeigt uns, dass Frieden ungleich für Freiheit steht und wie wichtig eben Freiheit ist. Und deshalb war mir der Teil zur Außen- und Sicherheitspolitik besonders ein Anliegen, aber auch der gesellschaftspolitische Teil, an dem ich ja auch selbst in der Fachkommission dann auch mitgearbeitet und mitgewirkt habe.
Und was war Ihnen da genau wichtig an der gesellschaftlichen Komponente?
Tatsächlich einmal das Bekenntnis, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das ist heute hier auf der Bühne auch schon mehrmals gefallen. Und Vielfalt ist wichtig, ist richtig und ist bereichernd. Das sage ich vor allem auch als jemand, die lange, lange Integrationspolitik gemacht hat. Aber ich weiß deshalb auch, dass Vielfalt anstrengend sein kann und geregelt werden muss, damit dieses Gemeinsame in einer vielfältigen oder in einer Einwanderungsgesellschaft funktioniert. Und das haben wir gemacht. Wir haben das ganze Leitkultur genannt. Ich weiß, dass es dazu viele Diskussionen gab, ehrlicherweise außerhalb der Partei mehr als innerhalb. Und freue mich sehr, wenn wir dann morgen, wenn wir intensiv uns mit dem Grundsatzprogramm beschäftigen, dann das auch so verabschieden mit diesem Wort.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Im Zentrum dieses Programms liegt ja vor allem die Migrationspolitik. Auf der einen Seite wollen Sie sich da neu aufstellen. Auf der anderen Seite verwenden Sie einmal mehr den Begriff der Leitkultur. Das ist ja auch schon ja längst bekannt. Sind das nicht alte Konzepte, ich sag mal, in einem neuen Gewand?
Nein, erstens ist Migration ein Thema im Grundsatzprogramm von ganz, ganz vielen anderen. Wir haben uns mit großen Zukunftsfragen beschäftigt. Da ist Migration ein Thema davon und ich würde es jetzt nicht als Zentrum bezeichnen. Und zweitens sollten wir nicht den Fehler machen, Integration und Migration einfach immer in denselben Korb zu werfen. Das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Und ja, wir brauchen migrationspolitisch kluge Lösungen, indem wir das aber auch nochmal voneinander trennen. Wir brauchen einerseits die Fachkräfte oder Arbeitskräftezuwanderung. Auf der anderen Seite müssen wir die irreguläre Migration nicht nur begrenzen, wir müssen sie tatsächlich stoppen. Das hat Hendrik Wüst heute beispielsweise in seiner Rede sehr, sehr deutlich gesagt, weil so hart es klingt, aber das ist ein Teil der Wahrheit, wir werden die Probleme der Welt nicht bei uns in Deutschland lösen können. Und wenn Sie sich anschauen, dass über 50% oder rund 50% der Menschen, die zu uns kommen als Flüchtlinge, hier kein Asylrecht bekommen, hier kein Flüchtlingsrecht bekommen oder zugewiesen bekommen, dann zeigt uns das, dass ganz viele Menschen kommen, um ihrem wirtschaftlichen Elend zu entgehen. Das kann ich menschlich nachvollziehen. Es bleibt aber dabei, dass wir das hier nicht bei uns lösen können. Und darauf liefern wir Antworten in unserem Grundsatzprogramm.
Vielleicht können Sie aber noch mal mit einem Satz betonen, was daran jetzt konkret neu ist. Ich meine, das letzte Programm, das haben Sie ja 2007 verabschiedet. Jetzt ist das vierte Programm Ihrer Partei. Aber was ist da maßgeblich neu dran?
Ich glaube, die Auseinandersetzung ist damit neu. Die Erkenntnis, die Einsicht, dass wir sagen, ja, wir sind 2015, 2016 unserer humanitären Verantwortung gerecht geworden. Auch das war richtig, was wir damals gemacht haben, aber so kann es nicht weitergehen. Denn die Zahlen der Menschen, die zu uns kommen, steigen ja wieder an. Letztes Jahr 300.000, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich darüber liegen. Das wird so auf Dauer nicht funktionieren. Die Erkenntnis ist sicherlich das Neue, das muss man ganz offen und klar sagen. Das andere ist, dass wir auch sagen, wir werden die Probleme nicht bei uns alle lösen können. Deshalb sprechen wir auch von einer Drittstaatenlösung. Das steht auch nicht im alten Programm oder ist auch etwas gewesen, woran auch lange die Auseinandersetzung mitgescheut hat. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir bekennen uns aber trotzdem gleichermaßen zu unserer humanitären Verantwortung, indem wir auch über Kontingentlösungen sprechen. Weil machen wir uns nichts vor, dass Asylrecht, so wie es jetzt ist, ist das Recht des Stärkeren. Es kommen die zu uns, die physisch, psychisch in der Lage sind, diesen langen, harten und auch teuren Weg auf sich zu nehmen. Und leider nicht das Recht des Stärkeren. Die Schwächsten bleiben zurück in den Heimatländern.
Frau Güler, was im Vorfeld ja auch schon für ziemlich viel Kritik gesorgt hat, ist ja die Position zum Islam im neuen Programm. Ursprünglich hieß es, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland, also in einem ersten Entwurf. Jetzt heißt es, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Sie selbst sind Muslimin. Wie einverstanden sind Sie denn mit dem Satz?
Ich bitte sehr, den Satz auch oder den Absatz als Ganzes zu zitieren. Der erste Satz in der neuen Version lautet, Muslime sind ein Teil unserer Gesellschaft und viele von ihnen haben eine neue Heimat in diesem Land gefunden. So, und das ist auch der erste Satz. Und dann geht es weiter mit einem Islam, der unsere Werte nicht teilt. Und ich glaube, gerade nach den Bildern vom letzten Wochenende in Hamburg, wo ja viele Menschen auf der Straße stehen und nach einem Kalifat rufen, können wir uns auch als Muslime ganz selbstbewusst hinstellen und sagen, ja, dieser Teil des Islam, dieser Islamismus oder dieser politische Islam, der darf niemals zu Deutschland gehören. Mhm. Also insofern, diese Demo hat das beste Beispiel dafür geliefert, welcher Teil des Islams nicht dazu gehört. Wir bekennen uns aber ganz klar dazu, dass Muslime ein Teil unserer Gesellschaft sind. Und deshalb nochmal die Bitte, diesen Teil des Satzes oder des Absatzes nicht zu ignorieren.
Ihre Vizevorsitzende Karin Prien, die hat in einem Interview mit der Taz gesagt, der Islam habe eine besondere Rolle im Programm bekommen, weil es kaum Extremisten einer anderen oder anderer Religionsgruppen in Deutschland gäbe. Bietet das aber nicht auch Angriffsfläche, beziehungsweise schürt das auch Vorurteile?
Naja gut, auch da kann ich wieder leider nur auf Hamburg verweisen. Ich will gar nicht ausschließen, dass andere Religionsgruppen, ob durch das Christentum, auch das Judentum, auch problematische Strömungen haben. Sicherlich auch andere Religionen. Aber wir kennen diese Bilder, von die wir vorletztes Wochenende nochmal aus Hamburg diese Kalifatsdemo bekommen haben, nicht von anderen Religionsgruppen. Und Politik beginnt vor allem auch mit der Betrachtung der Wirklichkeit und sich nicht Sachen schön zu reden. Und das sage ich auch ganz klar als Muslimin, dass es da problematische Strömungen eben aus der muslimischen Community gibt, mit denen wir uns auch ernsthaft auseinandersetzen müssen. Und zwar zum Schutz und ganz wirklich im Sinne der vielen Musliminnen und Muslime, die ja eine große Mehrheit in diesem Land bieten, die friedlich ihrer Religion nachgehen und die eben nicht negativ aufhören, zum Schutz dieser Muslime. Weil ich habe es auch an dem Wochenende ganz deutlich gesagt, die größten Feinde dieser Islamisten sind die hiesigen Muslime, weil die Islamisten, die hiesigen Muslime, die friedlich leben und ihrer Religion hier nachgehen, wirklich zur Zielscheibe machen.
Ja. Frau Güller, es stehen ja auch Landtagswahlen an in diesem Jahr. Wenn jetzt zum Beispiel die CDU in Thüringen mitregieren möchte, ist das ohne die Linkspartei kaum denkbar. Es gibt aber ja den Unvereinbarkeitsbeschluss ihrer Partei mit den Linken und der AfD, den Merz jetzt auch nochmal bekräftigt hat. Müsste man hier aber nicht stärker differenzieren?
Das ist, glaube ich, wenn dann eine Entscheidung, die der Landesverband selber trifft, selber fällen muss. Und jetzt geht es erstmal darum, bei der Landtagswahl in Thüringen und auch in Brandenburg sowie in Sachsen das beste Ergebnis für die CDU rauszuholen. Und dann wird über Koalitionen gesprochen. Und ich weiß, dass es in Thüringen eine besondere Konstellation nochmal gegeben ist. Aber nochmal, das ist etwas, was dann nicht über den Kopf des Landesverbandes entschieden werden kann, irgendwo in Berlin oder im Bundesvorstand, sondern ganz, ganz eng mit Mario Vogt zusammen.
Letzte Frage aus aktuellem Anlass. Der SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke, der wurde ja in Dresden angegriffen und auch ziemlich schwer verletzt. Wie viel Sorgen bereitet Ihnen das denn, sowas zu hören?
Große Sorgen. Und ich glaube, uns allen muss einfach klar sein. Deswegen war auch die Demo gestern am Brandenburger Tor, wo Vertreter unterschiedlicher Parteien, also von uns Michael Kretschmann, Hendrik Wüst, zusammen mit den Vertretern der anderen Parteien, wie gesagt, teilgenommen haben, um da Flagge zu zeigen. Man mag politisch unterschiedlicher Auffassung sein, unterschiedliche Positionen vertreten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass hier bestimmte, ganz klar Grenzen überschritten worden sind. Und ein Angriff auf Demokraten müssen wir allesamt als einen Angriff auf die Demokratie werten. Und deshalb sollte uns das nicht einzeln als einzelne Politiker, sondern insgesamt als Gesamtgesellschaft ernsthaft Sorgen machen. Und wir sind die Einzigen, die dagegen nur mit Worten am Ende, sondern auch mit klaren Botschaften und klaren Zeichen auch gegen vorgehen können.
Also Angriff auf Demokraten auch geschlossen dagegen kämpfen, sagen Sie.
Geschlossen dagegen Position beziehen. Und natürlich muss hier auch der Rechtsstaat angreifen mit allen Mitteln und Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Das heißt, strafrechtliche Konsequenzen oder strafrechtliche Folgen müssen die Konsequenzen sein.
Frau Güler, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit, dass Sie sich die genommen haben mitten auf dem Parteitag der CDU in Berlin. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Alles Gute.
Sedat Güler sagt, den Gedanken der Freiheit habe die Partei ins Zentrum gerückt, sich mit großen Zukunftsfragen beschäftigt und wie sich die CDU mit der Migrationsfrage auseinandersetzt, auch das sei neu. Darüber will ich jetzt nochmal genauer reden mit meinem Kollegen und unserem Innenpolitikchef, hallo Jasper von Altenbockum.
Hallo Frau Schneider.
Herr von Altenbockum, zuerst möchte ich Sie fragen, wie neu ist denn dieses Grundsatzprogramm der CDU Ihrer Ansicht nach?
Naja, es ist in einigen Punkten schon neu, muss ich sagen. Also der ganze Komplex Migrationspolitik wird umgekrempelt. Es wird ganz neuer Akzent, was Energiepolitik angeht, nämlich die Atomkraft ist jetzt wieder aktuell für die CDU. Es ist auch in der Klimapolitik eine ich würde mal sagen, Abkehr von grüner Sympathie, sondern hin zu marktwirtschaftlichen und eher liberalen Prinzipien. Und damit ist das schon, würde ich sagen, eine Abkehr von den letzten 16 Jahren.
Okay, also Sie sagen eine Abkehr. Wie viel aber Abgrenzung oder auch Korrektur der Merkel-Ära steckt denn da drin?
Naja, es ist zum Beispiel in der Migrationspolitik, das wäre undenkbar gewesen, unter Angela Merkel über diese Drittstaatenlösung zu debattieren, glaube ich. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, dass wir über dieselben Fragen, die jetzt da in dem Grundsatzprogramm hin und her gewendet werden, schon seit 30 Jahren diskutieren in Deutschland, dann merkt man, dass da in den letzten 16 Jahren einfach zu wenig passiert ist. Es hat sich generell in Europa einiges verändert. Man muss auch sagen, dass das Programm natürlich in gewisser Weise gerade in diesem Kapitel eine Antwort auf den Aufstieg der Rechtspopulisten ist. Aber die ganze Partei schart sich jetzt hinter der Losung, dass wir Probleme lösen müssen. Ja, das ist so der breite Konsens. Und da kommt man um diese Veränderung einfach nicht drumherum. Mhm.
Wird die Partei denn jetzt auch konservativer mit dem neuen Programm?
Ja, kann man sich lange darüber streiten, was man nun so konservativ versteht. Aber ich glaube, das Wort wird immer in dem Zusammenhang verwendet, dass sich dieser Flügel in der Partei in den letzten Jahren immer benachteiligt gefühlt hat. Und das betraf gerade die Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe. Das betraf an erster Stelle Migrationspolitik. An zweiter Stelle, das hatte ich vorhin vergessen, die ganze Leitkulturdebatte, die ja auch in den letzten Jahren verdrängt wurde, die steht jetzt explizit und prominent in dem neuen Grundsatzprogramm. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, würde ich auch sagen, ist im weitesten Sinne die Klimapolitik. Da ist dem rechten Flügel der CDU die Partei viel zu sehr auf den grünen Leim gegangen. Nämlich auch mit Staatsdirigismus und Vorschriften und so weiter. Und da ist man doch jetzt so sehr stark von abgerückt. Auch wenn das sozusagen im Generell jetzt die schwarz-grünen Sympathien eigentlich gar nicht berührt hat. Dieser Grundton, der da in dem Programm steckt, der ist doch konservativ, deutlich konservativer als das, was bisher war. Nur man muss dann immer gleich hinzufügen, konservativ war die Partei im Teil immer. Ja, die haben sich nur in der Öffentlichkeit nicht repräsentiert gefühlt und deswegen wird es jetzt im Programm so akzentuiert. Ja.
Was ich mich noch frage, Herr von Altenbockum, ist so ein bisschen mit diesem neuen Programm. Was will die Partei damit denn genau bezwecken? Ich meine, das letzte gab es 2007, ne? Das ist jetzt immerhin auch 17 Jahre her. Und will sie einfach damit eine neue Ära einläuten, die Merz-Ära unterstützen, aber also ich frage mich so ein bisschen, wohin will die Partei damit?
Ich glaube, man darf sich das nicht vorstellen, dass die Partei jetzt nur von diesem Programm lebt. Da gibt es natürlich ganz viele andere Dinge, die da noch wichtig sind. Aber das ist für die Partei erstmal eine man kann das als Selbstbeschäftigung abtun, aber es ist einfach eine wichtige Instanz, um sich selbst irgendwie zu vergewissern, was für Position man denn hat. Und darin steckt doch schon der zweite Punkt. Es war für die CDU in den letzten Jahren immer schwierig, sich gegenüber anderen Parteien, vor allem gegenüber der SPD, nach so langen gemeinsamen Regierungsjahren abzugrenzen, dass man wieder sagen konnte, so das und das und das und das, dafür stehen wir und nur wir und die anderen weniger oder zu viel oder was auch immer. Es gibt ja diesen Ausspruch von vom Generalsekretär Lindemann, dass jedes CDU-Mitglied muss morgens um 3 aufwachen und muss erstens, zweitens, drittens herbeten können, wofür die Partei steht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das ergibt sich einfach aus Regierungsjahren, dass sich dann einfach programmatischer Verschleiß ergibt, weil man zu viele Kompromisse schließen muss. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist sicher, dass einen innerparteilichen Konsens zwischen allen Flügeln suchen musste, um zu verhindern, dass immer weiter Leute entweder zu den Grünen oder zu den Nichtwählern oder zur AfD abwandern. Und diese Abwanderungsbewegung hat es ja in den letzten 10 Jahren in allen Richtungen gegeben. Also es betrifft auch die anderen Parteien. Aber für die CDU war das doch am gravierendsten. Und das aufzuhalten und wieder zurückzugewinnen, das ist sozusagen, das muss ich jetzt in den Wahlkämpfen beweisen, aber das Werkzeug dafür ist sicher dann dieses Grundsatzprogramm.
Jetzt lassen Sie uns nochmal auf den heutigen ersten Tag des Parteitags zu sprechen kommen. Sie haben sich ja die Reden von Merz, Lindemann und Co. auch angeschaut. Gab es da irgendwas, was Sie besonders überrascht hat?
Also bei Merz ist mir erstmal aufgefallen, dass er sehr staatstragend geredet hat. Das war jetzt keine Hau drauf Rede, ja, das, wie zu Wahlkampfzeiten hätte man erwarten können, weil wir jetzt am Beginn von Wahlkämpfen stehen. Das war aber gar nicht so. Also es war für seine Verhältnisse eigentlich eine relativ, soll ich sagen, überlegte Rede. Am Ende hat er dann doch noch so Wahlkampftöne angestimmt gegenüber den Grünen und natürlich auch gegenüber der AfD. Ich glaube, da hat er auch keinen Zweifel dran gelassen, dass er die Partei bekämpfen will, vor allem auch in Ostdeutschland. Und da wiederum fand ich es bemerkenswert, dass er den Vorsitzenden der Thüringer CDU, den Mario Vogt, herausgehoben hat und gelobt hat. Also vor allen anderen zu Recht, wie ich finde, weil erstens mal hängt seine eigene Zukunft als Kanzlerkandidat sehr stark von Mario Vogt ab, weil der muss da in Thüringen sehen, dass das so geht, wie der Merz sich das vorstellt. Und er hat ihn aber auch im Zusammenhang mit dem Höcke-Duell gelobt. Also Mario Vogt hatte den AfD-Vorsitzenden dortigen herausgefordert und das ist ihm ja angekreidet worden, weil gemeint wurde, also man soll dem Höcke jetzt kein Podium bieten. Er hat es aber sehr geschickt gemacht und hat sich in eine Position in den Wahlkampf gebracht, die er vorher nicht hatte. Und da hat ihm Merz zugesprochen. Das war natürlich dann auch ein Signal an die innerparteilichen Gegner dieses Vorgehens. Unter anderem Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, den er dann gleich im Anschluss auch noch gelobt hat, um auch da sozusagen nichts anbrennen zu lassen.
Ich habe das eben auch schon kurz bei Sedat Güler angesprochen. Die Wahl in Thüringen und ja dieses mögliche Problem des Unvereinbarkeitsbeschlusses in Richtung der Linken, das hat aber ja jetzt noch keine Rolle gespielt, oder bisher?
Ich kann das gut verstehen, dass der Parteitag sich jetzt mit dieser Frage nicht belassen will, weil das nur zu Ceta und Mordio führt. Aber ich halte es für nicht so klug, dass man das jetzt vor dem Wahltag nicht klarstellen will, wie das denn unter einem bestimmten Szenario zu bewerkstelligen ist. Das ist ein hohes Risiko, was die Partei eingeht, weil sie danach, klar ist, man hat nach dem Wahlergebnis immer schlauer als vorher, aber da steht dann im Raum, dass man wortbrüchig wird oder Mario Vogt eben dann nicht zum Ministerpräsident machen kann, weil man sich die Wege dahin versperrt hat, ja, durch die Negierung von Zusammenarbeit, sowohl mit der AfD als auch mit der Linkspartei. Das halte ich für einen taktischen Fehler, aber keine Ahnung, was die nächsten Monate ergeben.
Jetzt wurde Friedrich Merz ja eben, kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen, als Vorstandsvorsitzender bestätigt. Beim letzten Mal hat er 94% Zustimmung bekommen, jetzt 90%. Und trotzdem ist das ja mehr, als manche erwartet haben, oder?
Ja, es ist, man kann das jetzt mit dem Glas halb voll, dem Glas halb leer interpretieren. Also es ist jetzt nicht so das brillante Ergebnis, was er beim letzten Mal bekommen hatte. Aber 90% ist okay, würde ich sagen. Damit kann er leben. Ist jetzt auch nicht so, das entscheidet nicht über die Kanzlerkandidatur. Das glaube ich, da werden Popularitätswerte weiter eine Rolle spielen und wie die Partei durch diese 3 Wahlen in Ostdeutschland, also Sachsen, Thüringen und Brandenburg kommt und wie er sich da anschickt. Und wenn er das geschickt macht, dann glaube ich, führt kein Weg an ihm vorbei. Es wird natürlich immer so dieser Unsicherheitsfaktor eine Rolle spielen. Wenn die Popularitätswerte für andere weit größer, höher sind, dann wird sicher wieder eine Diskussion aufbrechen. Aber entscheidend wird sein, wie er die Partei durch diese Landtagswahlen lotst.
Herr von Altenbock, um letzte Frage. Merz selbst sagt klar, die CDU sei wieder da und sie sei auch sofort regierungsfähig. Ist das so?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, sie steht jetzt nicht so gut da, wie sich das viele wünschten. Also ich meine, so Ministerpräsidenten wie Hendrik Wüst und Daniel Günther, die haben andere Werte, die weit besser sind. Und die können natürlich dann immer so ein bisschen gegen den Stachel lücken und sagen, also schau mal her, man kann es noch besser machen. Aber es ist keine Frage, dass sie, wenn sie den Koalitionspartner hätte, in der Lage wäre, den Kanzler zu stellen und eine Mehrheit im Bundestag zu bekommen. Nur sieht es halt mangels Koalitionspartner jetzt zurzeit nicht so aus. Und ich denke mal, das wird auch bis zur Bundestagswahl so bleiben. Hm.
Vielen Dank, Herr von Altenbockum, für das Gespräch, Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit und Ihre Leitglosse dazu. Die erscheint morgen in der FAZ und die können die Hörerinnen und Hörer schon heute im E-Paper lesen. Danke Ihnen.
Bitte, tschüss.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute an diesem Montag, den 6. Mai. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und Anregungen zu Themen an podcast@faz.de. Ich hänge Ihnen noch ein paar Links zum Thema in die Shownotes. Morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald.